Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Es ist unglaublich, wie viele Musiker sich vom Bahnfahren und von Zügen haben inspirieren lassen. Elvis Presley sang über den Mystery Train, Udo Lindenberg vom Sonderzug nach Pankow und Johnny Cash nannte gleich ein ganzes Album Ride This Train. Aber nicht nur Musiker sind von diesen Fahrzeugen und allen Assoziationen, die drumherum mitschwingen, beeindruckt. Auch im Hörspiel Baderpanik des Autors Oliver Kluck spielt die Bahn eine sehr wichtige Rolle. Das Hörspiel wurde von der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats September gekürt. In der Begründung heißt es:
Kluck provoziert und irritiert als Hörspiel- und Theatermacher. Wie die ICEs der Deutschen Bahn gefühlt niemals pünktlich sind, verweigert seine Hörgroteske jegliche rationale Einordnung.
Hören wir doch einfach mal rein.
Erstes Heft.
Das Burgtheater liegt griffbereit da, wie Werkzeug in einer Kiste.
Bader sagt, das Einzige, was er wirklich gebrauchen könnte...
Das Einzige, was ich wirklich gebrauchen könnte, ist ein Vorschlaghammer.
Wer ist Bader?
Fragt sich Intendant Feistor.
Ich bin eine Figur in einer Geschichte, die den Titel Baderpanik trägt.
Bader hat das Burgtheater immer auf seine Figuren reduziert betrachtet. Für ihn habe es die Funktion einer Scheibe.
Ich habe mit dem Regisseur Leonhard Koppelmann über das Stück gesprochen und ihn zuerst gefragt, um was es denn jetzt eigentlich darin geht.
Schwierig, könnte das auch gar nicht richtig beantworten. Also es ist eher, sagen wir, eine Haltung, die dieses Hörspiel verkörpert und das auf sehr vielfältige und manchmal lustige, immer gemeine, häufig unverhältnismäßige, aber doch irgendwie ganz tolle Weise. Es ist ein Furor.
Das ist die Haltung, Furor, Wut.
Ja, aber so eine literarische Wut, wie wir sie vielleicht von Thomas Bernhard oder Schwab, also die sich in so eine Tradition stellt von Misanthropie in Verbindung mit einem sehr konkreten Thema. Also hier ist es die Deutsche Bundesbahn, die, glaube ich, so ein bisschen in den Fokus rückt. Und dann auch noch ein bisschen Gerhard Hauptmann, der auch was mit der Bahn zu tun hat. Ja, also es ist so eine Wirklichkeitsbeschreibung aus der Haltung, irgendwas läuft hier gewaltig schief.
Die Frage nach dem Inhalt ist ja deswegen auch so schwierig, weil es eigentlich keinen großen Plot gibt, sondern vielmehr eine Collage von vielen kleinen Szenen.
Jein. Der Text ist ja ursprünglich ein Fließtext, also ohne Rollenzuweisung. Also eine Art großer Steinbruch, in dem viele Fäden erst einmal angelegt werden. Aber wenn ich mir eine eigene Geschichte aus dem Material assoziiere, die ich auch versucht habe, so ein bisschen so zu organisieren, dann haben wir einen Autoren auf dem Weg zu einem vielleicht Hauptmann-Symposium, auf dem Weg, der länger dauert, als er erhofft und erwartet hat mit der Deutschen Bahn, assoziiert, fantasiert, halluziniert über Gerhard Hauptmann, die Reichsbahn, die Bundesbahn und ihn selber.
Wie muss ich mir das arbeitstechnisch vorstellen? Sie bekommen das Skript zugeschickt und was ist dann passiert?
Dann habe ich lange gelesen. Also ich arbeite sehr lange schon mit Texten von Oliver Kluck und das auch sehr gerne, weil ich ihn eine absolut unverwechselbare Stimme innerhalb der deutschsprachigen Autorinnen und Autoren finde. Und seine Texte sind immer eine Zumutung oder eine Herausforderung, aber in einem ganz positiven Sinne, weil sie einen zwingen, sich selber zu positionieren oder eine Haltung einzunehmen. Es ist nie irgendwas Beliebiges, sondern es ist immer irgendwie etwas sehr konkret Gemeintes dahinter. Und diese Auseinandersetzung, die halt in alle Richtungen meandert und unendliche Bedeutungsfelder öffnet, das ist irgendwie, finde ich, also für mich in der Arbeit sehr spannend.
Das heißt, Sie mussten Haltung bekennen. Wie viel Koppelmann steckt denn jetzt in dem Kluck-Hörspiel?
Na, so viel wie auch in anderen Stücken immer drin steckt. Also ich habe den Anspruch, die Stimme des Autoren oder der Autorin hörbar zu machen. Und hier ist es halt eben auch, diesen sehr gemeinen und unterschwelligen Humor freizulegen und dafür Pointenpausen oder eine Rhythmik, eine Struktur zu finden, in dem diese Pointen auch funktionieren und in denen man eben auch über das Lachen, sagen wir, wieder Distanz einnehmen kann zu dem beschriebenen Gegenstand, also sich als Zuhörer wieder ins Verhältnis zur Geschichte setzt.
Kam daher auch die Entscheidung, zum Beispiel William Cohn zu besetzen, der ja genau dafür sehr bekannt ist und eine sehr markante Stimme ist.
Unbedingt. Also das ist natürlich ein Zeichen, das nach draußen gegeben ist. Also hier kommen Anführungsstriche. Also ich finde, das gehört auch zum Inszenierungshandwerk dazu. Also mit einem dezidierten ästhetischen Zugriff auch gleich eine Form von Struktur mitzugeben. Und hier sind es halt eben, also die von mir so benannten, die es ja im Text gar nicht mit Rollen gibt, Erzähler, Zensor, also verschiedene Haltungen, die ich aus dem Text zu lesen glaube und die dann eben mit sehr eindeutigen Stimmhaltungen auch präsentiert werden, um, sagen wir, auch dem Hörer eine Orientierungshilfe zu geben, in welchem Textfeld er sich gerade befindet und mit welcher Grundhaltung gerade argumentiert oder erzählt wird.
Sie haben gerade gesagt, es ist eine Orientierungshilfe für den Hörer. Ich könnte mir vorstellen, dass auch für die Schauspieler relativ wichtig war, vorher viel drüber zu reden, weil die wollen ja oft einen Charakter, die wollen wissen, wer bin ich, wen gebe ich hier wieder, was ja in so einem Stück ziemlich schwierig zu erklären ist.
Ja, das ist schwierig und trotzdem erzählt sich viel aus dem Text heraus. Also deswegen mussten wir gar nicht viel darüber diskutieren. Eher über die Unschärfen, die sich an den Rändern ergeben, weil das ja tatsächlich nicht so geschrieben ist, dass halt eben diese Zuweisung immer exakt ist, sondern dass das halt eben von mir eine Setzung innerhalb des Ganzen ist. Also diese Reoralisierung von Texten helfen mir auch nochmal als erste Referenz eigentlich der gesamten Hörerschaft zu überprüfen, ob diese Einteilung auch richtig ist, ob dies so funktioniert, ob das so durchhörbar wird, ob man versteht, was wir eigentlich erzählen wollen und was wir meinen.
Das heißt dann aber auch, Sie kommen nicht mit dem fertigen Hörspiel quasi ins Studio und nehmen das auf, sondern das ist auch noch eine Arbeit während der Aufnahmen und dem Produzieren.
Das ist tatsächlich egal, bei welcher Art von Stück mein Ansatz. Also ich versuche verschiedene Stadien mit mir durchzulaufen. Also zuerst ist es ja eine relativ einsame Arbeit. Das heißt, ich und der Text oder der Text und ich. Und dann entsteht daraus vielleicht ein Hörspiel im Kopf. Also wo man sagt, ah ja, das könnte ich mir in die und die Richtung vorstellen. Und dann fängt die Bearbeitung, die Arbeit daran an, wenn es kein schon vorgefasster Text ist. Dann kommt die Besetzung und damit löschen sich schon all die Vorstellungen, die ich bei der Bearbeitung hatte. Weil jeder Schauspieler schon potenziell einen ganz neuen Drall für die gesamte Erzählung gibt. Dann kommen die Schauspielerkollegen und Kolleginnen ins Studio und dann ist immer alles ganz anders. Also sie bringen ihre Biografie, ihre aktuelle Stimmung, ihre Situation mit. Und zuletzt, wenn dann noch die Komposition oder die Musik dazu kommt, wird dann nochmal alles ganz anders, weil die Musik wiederum ein bisschen sowas wie die Interpunktion des Stückes ist. Also die nochmal über Ausrufezeichen, Punkte, Kommas, Fragezeichen eben nochmal eine ganz andere Struktur auf den Text gibt. Und das verändert nochmal Tempo und Grunderzählart mit dem Stück. Also das ist der letzte Impuls.
Die Musik ist ein gutes Stichwort, die kommt in diesem Stück Baderpanik von Zeitblom und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war ein bisschen überrascht, weil Sie sich ja dafür entschieden haben, dass die doch sehr dezent eingesetzt wird.
Ja, also ich glaube, die Stärke ist die Repetition dieser Musik. Also ich entscheide mich eigentlich für einen Künstler. Ich gebe nicht vor, was ich an Musikmaterial später brauche. Also hier für das und da würde ich gerne sowas haben und hier müsste es eher fröhlich sein. Das tue ich gar nicht, sondern ich versuche in unserem ersten Gespräch einfach, sagen wir, so eine gemeinsame Betrachtungsrichtung auf den Text abzuklären. Also so, dass wir aus der gleichen Richtung in gewissen Punkten auf den Text schauen. Und unsere Vorverabredung, also das ist meistens nur ein kurzes Telefonat, war also, dass das Bahnthema eine Hauptrolle spielt. Also wir kamen ein bisschen von Steve Reich, Different Trains. Also das heißt, dass dieser Schwellenschlag, das durchaus Meditative, dass diese Gleichförmigkeit des Geräusches und durchaus ein musikalisches Konzept sein kann, mit vereinzelten historischen Ausbrüchen. Also das Dritte Reich spielt eine Rolle, jedenfalls als Klang im Hintergrund, als Assoziation aus diesem fahrenden Zug heraus, dass das, sagen wir, sich in Fanfaren oder in irgendeiner Form von martialischer Geste in der Musik wiederfindet. Das war so ziemlich alles, was wir besprochen haben. Und ja, also ich hatte mehr diesen meditativen Aspekt, also diese Gleichförmigkeit des Reisens und dieses Wegdämmerns und dieses Wegfliegens in die nächste Assoziation als Grundgedanken und in dem Falle dann mal nicht laut Trompeten, sondern ein bisschen eben im Gleisschlag und in der Meditation.
Vielen Dank, Leonhard Kobbelmann, für das Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und natürlich herzlichen Glückwunsch zur Auszeichnung.
Das freut mich, danke.